Sachsen rechts unten. Der Podcast des Kulturbüros Sachsen.
Herzlich willkommen zu unserer Podcastaufnahme heute. Ich bin Vince von Gunzikowski, bin Bildungsreferent und Moderator im Kulturbüro Sachsen. Es ist mir eine große Freude, heute mit Anne Mehre und Christian Herold hier sein zu dürfen. Herzlich willkommen, ihr beide, dass ihr da seid. Schön, euch zu hören. Mögt ihr euch kurz vorstellen?
Ja, ich bin Christian, ich bin mobiler Berater in Zwickau für die Region West. Wir sind zuständig für Zwickauer Landkreis und Vogtlandkreis. Und genau, wir beraten alle Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren wollen oder müssen. Und im Umkehrschluss ist unser Ding so, dass wir dann dadurch die demokratische Alltagskultur weiterentwickeln, stärken und beflügeln wollen.
Ja, hallo, ich bin Anne, die Kollegin von Christian mit dem MBT Nordwest mit Sitz in Leipzig. Und wir beraten in den Landkreisen Nordsachsen, Landkreis Leipzig und die Stadt Leipzig.
Ja, schön, dass ihr da seid. Für die heutige Folge haben wir ja auch ein Thema, und zwar der Kampf um den organisierten Willen der NPD ist gescheitert. Die Diversifizierung der Rechten und Neonazis. Diese Folge baut, wie auch die anderen vorhergehenden Folgen, auf einem vergangenen Sachsen-Rechts-Unten-Artikel auf. Dieser ist von 2016 in dem Fall. Da ging es unter der Rubrik Neonazistische Strukturen im Wandel allgemein in der Zeitung um Wirkweisen und Inhalt asylfeindlicher Bewegungen und halt hier im Speziellen, wie gesagt, um die NPD und was passiert ist, seitdem die NPD eine immer geringere Bedeutung in der sächsischen Parteienlandschaft spielt und damit auch in der extremen Rechten. Ja, ihr beiden, wollt ihr mich reinholen? Warum war die NPD eigentlich nochmal wichtig?
Also, es ließe sich sehr viel über die NPD erzählen. Wir fokussieren uns jetzt mal auf Sachsen. Vielleicht vorab, 1964 als Sammlungspartei der extremen Rechten nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet, kann man sagen, sie ist eine der wenigen erfolgreichen Sammlungsbewegungen gewesen von ehemaligen Nationalsozialisten und extremen Rechten, ist dann eigentlich aber trotz einiger Erfolge bei Landtagswahlen in die Bedeutungslosigkeit gegangen. Und eigentlich erst mit der Wiedervereinigung und dem Aufbau in den ostdeutschen Bundesländern hat sie so ihre größten Erfolge gezeichnet. Und das Modellland Sachsen war von Anfang an zentral für diese erfolgreichen Entwicklung der NPD. Mit dem Einzug 2004 in den Sächsischen Landtag hat sie für Furore gesorgt, große Empörung bundesweit. Im Nachgang dann auch der Einzug in den Mecklenburgischen Landtag und konnte sich eben zwei Legislaturperioden halten, was schon besonders war. In dieser Zeit gab es einen massiven Strukturaufbau, also sozusagen der parlamentarische Flügel der extremen Rechten hatte natürlich auch Auswirkungen auf all das, was auf der Straße und in den Strukturen, in den Subkulturen, in der Kameradschaftsszene lief.
Kannst du dafür vielleicht ein Beispiel geben an der Stelle?
Ja, also zum einen war das schon erstaunlich. Also das erste Mal gab es natürlich auch finanzielle Infrastruktur. Also es gab Parteibüros, Wahlkreismitarbeiter, Mitarbeitende für die Fraktion, Dienstwagen. Ja, die konnten vor Kraft kaum laufen und dachten, sie sind kurz vor der Machtübernahme. Und das hat natürlich für den subkulturellen oder nicht parteigebundenen Rechtsextremismus in Sachsen, aber auch bundesweit auch einen großen Selbstbewusstseinsschub gegeben. Also ganz konkret gab es Leute aus der Kameradschaft Skinhead Sächsische Schweiz, die dann Mitarbeiter wurden bei der NPD-Landtagsfraktion. Und auch bundesweit sind sie alle nach Dresden gekommen und haben sich getroffen und haben irgendwelche Debatten geführt. Die Anträge der Landtagsfraktion waren dann auch so Blaupausen für alle möglichen anderen kommunalpolitischen und landtagspolitischen Initiativen, auch vor allen Dingen in Mecklenburg-Vorpommern.
Also lässt sich quasi sagen, dass sowohl ressourcentechnisch sie enorm mehr Möglichkeiten hatten und das auch über die Parteikreise hinaus in die extreme Rechte hinein gewirkt hat, als aber auch rein von ihrer Bedeutung, die sie eingenommen hat, auch als Professionalisierungsmoment quasi der extremen Rechten, auch eigene Gedanken im heutigen Politikgeschehen oder mit dem heutigen Politikgeschehen zu verknüpfen und darin auch wirkmächtig zu werden.
ganz hervorragend zusammengefasst, Vince. Also es ist tatsächlich so, dass sozusagen die Reichweite von extrem rechten Gedankengut natürlich auch enorm groß geworden ist. Also wir erinnern uns alle an Reden von Ganzel im Sächsischen Landtag, die dann für große Empörung sorgten. Aber das war natürlich genau diese Diskursverschiebung. Alles war auf einmal sagbar und das hat natürlich auch die Leute auf der Straße beschwingt, die autoritär und völkisch unterwegs waren. Ja, letztendlich hat das viele Sachen nach sich gezogen. Es gab einige Hochburgen, dann auch bei der Wahl 2009 hohe Wahlerfolge. Ja, und dann so Zentren wie Riesa, wo die deutsche Stimme angesiedelt wurde. Ich erinnere nochmal an 2006, die Leipziger Schule, sowas wird es nicht geben. Die Dresdner Schule als Versuch einer intellektuellen Denkfabrik ausgerufen. Der klägliche Versuch, irgend so einen intellektuellen Zirkel irgendwie zusammenzubringen. Aber das zeigt ja schon, wie größenwahnsinnig die waren. So. Genau, und über die langen Linien sprechen wir ja gleich noch. Auf jeden Fall war das absolut zentral in den 2000ern für die alles, was nachfolgend war an extrem rechter Mobilisierung und Strukturierung in Sachsen.
Mhm. Und Christian, du bist ja auch in Sachsen groß geworden, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, und wohnst Zeit deines Lebens auch im Bundesland. Wie hast du das denn wahrgenommen zu der Zeit, gerade diese Hochzeit, von der Anna auch gerade geredet hat, 2004 und dann auch 2009 die Wiederwahl? Hast du das wahrgenommen jetzt mal so ganz quasi aus deiner Perspektive?
Also meine Perspektive ist oder war, dass ich damals noch in die Schule gegangen bin, ins Gymnasium. Und da waren eher die Bezugspunkte natürlich weniger so Landespolitik. Man hat so ein bisschen in die Zeitungen reingelesen. Und man war halt so quasi eines Duktus klar gegen Nazis, hatte aber da noch nicht wirklich eine ausdifferenzierte Vorstellung, was jetzt genau so ein Nazi ist. Es war halt oft verknüpft mit den Demonstrationen in Chemnitz oder in der Umgebung. Da ist man dann so hingegangen, hat halt versucht zu blockieren oder dagegen zu demonstrieren. Also das waren so die Wahrnehmungen des organisierten Rechtsextremismus, den ich so wahrgenommen habe in der Zeit. Aber jetzt die Wahl 2004 war jetzt für mich nicht so ein Erweckungs- oder Aufwacherlebnis, weil ich war halt auch erst 15.
Total nachvollziehbar. Ja. Ja, nur vielleicht hat es ja an der einen oder anderen Stelle auch irgendwie im Alltag bemerkbar gemacht. Ich kann mich noch zum Beispiel bei mir persönlich erinnern, ich bin in Thüringen aufgewachsen, dass da dann auch das allein schon durch das Mehraufgebot an Plakaten, weil irgendwie mehr Mittel da waren, zum Beispiel so eine öffentliche Raumnahme von Statements, die auf einmal im Raum hingen zu Wahlkampfzeiten, schon ein Thema war, als aber auch, als ich nach Leipzig gezogen bin 2011, das damalige Zentrum vor Ort noch bei mir direkt um die Ecke war von der NPD und damit auch eine wirklich Raumnahme im Stadtteil zum Beispiel für mich schon noch so Anzeichen waren, die im Nachhinein dann nochmal reflektiert, da dann auch eben Ausdruck waren von dieser Hochzeit, die die NPD da auch in Sachsen hatte.
Ich kann mich noch an eine Sache erinnern und zwar 2009 zur Landtagswahl. Da durften wir dann das erste Mal wählen, weil wir dann über 18 waren oder so. Und dann hast du dann im Nachgang der Wahl gehört, dass die und die Person doch die NPD gewählt hat. Und du bist halt so aus allen Wolken gefallen, weil das halt vorher nicht so ein Thema war innerhalb des Klassenraums. Mhm. Und plötzlich hieß es, ja, die haben dann NPD gewählt. Und du dachtest dir, okay, ich muss mit diesem Thema anders umgehen. Ich kann das nicht so an mir vorbeiziehen lassen.
Genau, also jetzt merkt man gleich, dass ich ein kleines Stückchen älter bin als ihr, weil bei mir war es die Studienzeit und es war ein absoluter Weckruf. Also es waren Leute, die ohnehin schon antifaschistisch unterwegs waren oder sich mit der extremen Rechten auseinandergesetzt haben, waren natürlich hoch alarmiert nach dem Einzug 2004 und dann nochmal der Wiederwahl 2009. Und der Infrastrukturaufbau der Nazis war das eine, die Aufmerksamkeit und sozusagen alles, was gegen Nazis sich formierte, war ja genauso groß. Also es gab unglaublich viele Leute, die ganzen Landtagsreden sich zum Beispiel reingezogen haben und analysiert haben. Also diverse, gab ein Watch-Projekt und es gab Leute, die irgendwie geschaut haben, wo die Leute alle gearbeitet haben und wo sie aktiv waren. Also wir hatten so diverse Initiativen, die nochmal versucht haben zu gucken, was passiert da gerade, auch diskursiv, so Debatten und Analysen im Landtag. Genau, also es war viel Aufmerksamkeit da und auch medial bundesweit.
Und ja, anscheinend auch, um die Gefahren deutlich zu machen, die damit einhergegangen sind. Okay, vielen Dank fürs Reinholen. Sachsen wird ja auch viel national als Kernland für bundespolitische Entwicklung der extremen Rechten wahrgenommen. Das habt ihr jetzt schon teilweise umrissen, dass das da auch Linien gibt, die quasi oder Wirkweisen gibt, auch in das ganze Bundesgebiet rein von Sachsen aus. Gibt es da noch weitere Punkte, die euch einfallen, wo ihr das Gefühl habt, das spielt eine Rolle?
Na, man könnte einfach jetzt abschließend sagen, dass die NPD ein Magnet war für bundesdeutsche extrem rechte Strukturen, aber auch Gedankengut. Also wir hatten es ja schon beschrieben, also Vorbildfunktion im schlechtesten Fall und natürlich auch so eine Form von Selbstwirksamkeit. Auch irgendwelche anderen Landesverbände haben sich natürlich da mächtig gefühlt, weil in Sachsen die im Landtag rumpoltern konnten. Genau, also das war so, wir können unsere Ideen in Sachsen umsetzen. Da ist sozusagen das Kernland, das Modellland, da ist der Resonanzraum da, da sind unsere Strukturen in den Parlamenten. Wir haben jetzt noch nicht mal von Kommunalpolitik gesprochen. Es gab ja nach der Landtagswahl auch einige Kommunalwahlen und auch dort hat ja die NPD noch mal sehr viel mehr Erfolge gehabt und bis zu erschreckenden Prozentzahlen in Ostsachsen, Sächsische Schweiz, mit Bürgermeisterkandidaten zum Teil. Und das waren ja alles so, es ist möglich, als Nazi und Faschist in diesem Land Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er ein kommunalpolitisches Mandat zu übernehmen und Verantwortung für diesen Staat zu übernehmen. Das war neu. Und das war für die Nazis neu, aber auch für alle anderen damit umzugehen war oder gab einen großen Alarmismus auf jeden Fall.
Und gleichzeitig auch eben auch ein Alarmismus zu Recht, weil damit ja auch offensichtlich dann eine Normalisierung auch von Positionen und Personen einhergegangen ist. Wie sieht das denn heute aus? Welche Rolle spielt denn die NPD heute?
Also heute ist die NPD eigentlich nicht mehr vorhanden, wie sie damals Anfang 2010er noch aktiv war. Es ist vielleicht eher so ein langer Schatten, den die NPD geworfen hat mit ihren Einzügen in den Sächsischen Landtag. Dass diese Schatten, die beobachten wir heute, das sind einerseits Personen, die in der NPD groß geworden sind, die da mit dem Gedankengut in Berührung gekommen sind, die das verfestigt haben. Aber gleichzeitig ist es halt auch das Netzwerk, was dadurch entstanden ist, durch die Parteiarbeit und natürlich auch die massiven Gelder, die damals eingeflossen sind, dass die auch bis heute noch wirken in extrem rechten Kreisen und die natürlich zu einer diskursiven Normalisierung geführt haben, zu einer Strukturaufbau geführt haben, der bis heute sich auszahlt und bemerkbar macht in Sachsen.
Und die heißen ja gar nicht mehr NPD.
Stimmt, die heißen ja jetzt die Heimat. Wahrscheinlich ein letzter Rettungsanker, um nochmal sich irgendwie einen neuen Touch, eine neue Corporate Identity zu geben oder so. Aber das war jetzt im Prinzip einer der letzten größeren öffentlichen Meldungen seitens der Heimat. Aber ich glaube, das kann man zumachen, die Geschichte.
Dann lasst uns den Teil 2 der Geschichte doch aufmachen. Was ist denn seit dem Niedergang und damit, wenn ich euch richtig verstanden habe, vor allem auch seit Sie aus dem Sächsischen Landtag geflogen sind, 2014 dann passiert?
Ja, wir wollen das versuchen, ein bisschen nachzuvollziehen, was seit 2014 sich so in der extrem rechten Landschaft in Sachsen getan hat und versuchen so die Zäsuren zu benennen. Und natürlich ist die erste Zäsur der Einzug der AfD 2014 und der Auszug der NPD 2014 aus dem Landtag. Der NPD haben damals 0,7 Prozentpunkte gefehlt, was ungefähr 900 Stimmen entsprochen hat, denen ihnen gefehlt haben, um wieder einzuziehen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das lag daran, dass die AfD denen halt die Stimmen weggenommen hat. Aber wenn man sich das Wahlergebnis dann genauer anguckt, sieht man, dass die AfD 9,7 Prozent dazu gewonnen hat, während die NPD 0,7 verloren hat. Also es ist eher so, dass die AfD das Spektrum vergrößert hat an einem rechten Angebot, während die NPD ganz klar einen 5-Prozent-Kern hat von Menschen mit einem manifesten rechten Weltbild, das dann der NPD ihre Heimat gesehen haben. Und deshalb kann man vielleicht das zuspitzen und sagen, die AfD hat halt dafür gesorgt, dass diese 900 Stimmen gefehlt haben, aber nicht in irgendeinem großen Aufsaugen oder Aufnehmen dieser NPD von 2014. Das kommt nämlich dann erst in der Entwicklung der nächsten Jahre, weil wenn man sich die AfD von 2014 anguckt, ist Frauke Petri der damalige Führungskopf. Schon damals war klar, dass es eine rechte Partei ist und natürlich auch bundesweit gab es da große Unterschiede, während natürlich in den westdeutschen Landesverbänden, die waren eher wirtschaftsliberal geprägt, war das schon in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen ganz klar zu sehen, dass sie sich eher auf Migrationsthemen setzen wollten und die bearbeiten wollten. Aber 2014 kann man, glaube ich, schon schließen, dass es eher so Wirtschaftsthemen noch waren, die die Leute abgeholt haben, weil die FDP hat zum Beispiel massiv verloren damals bei der Landtagswahl. Also da kamen die Stimmen.
Ja. Und es war ja auch ein geschmeidiges Angebot, ja. Also die NPD hatte sich mit ihren Flüchen und Wutreden im Parlament auch so ein bisschen aufgebraucht. Und die AfD hat sozusagen vor allen Dingen im Osten mit diesem Anti-Establishment-Moment natürlich Leute fangen können. Wir dürfen nicht vergessen, die große Teile der ostdeutschen Bevölkerung sind eben bis dato noch nicht angekommen im parlamentarischen Parteiensystem oder im demokratischen Parlamentarismus. Und auf Berlin zu schimpfen und auf die Regierung zu schimpfen, war sehr eingeübt. Und das war für die AfD natürlich, egal welche Partei in Berlin an der Macht war, hat die AfD natürlich genau dieses Moment von Protest und gegen und wir wollen mal was anders machen, aufgenommen. Interessanterweise westdeutsche, sehr westdeutsch geprägte politische Angebote, Personal und gleichzeitig in Ostdeutschland Erfolge bekommen. Also das ist ja auch eigentlich interessant, aber zeigt auch, wie kurzsichtig manche Wählerinnen und Wähler sind im Osten.
Und es war auch der Zeitpunkt, als in der NPD der Richtungsstreit bestand, ob man es vielleicht mit Holger Apfels neuer
seriöser Radikalität, radikaler.
So rum oder andersrum.
Oder radikaler,
seriöse Radikalität
ja.
War es. Genau, einen Führungsstreit in der NPD begonnen hatte und dann mit der AfD das vielleicht viel passendere Angebot gekommen ist, weil seitens NPD waren ja eher so die Bomberjacken-Radikalität.
Und ich hatte das Gefühl, dass da auch nochmal irgendwie so aus meiner Sicht gewirkt hat, dass die NPD halt eben verschrien war und quasi die NPD zu wählen wirklich schon auch einen, ich sag mal, wirklich Überwindung gekostet, insofern als das, was man sich damit für ein Stempel gegeben hat, wenn das nach außen gedrungen ist, was anderes ist als die AfD, dann hatte die natürlich als neue, sag ich mal, in Anführungsstrichen unbeschmutzte Partei und auch im Wording, zumindest
ja,
nach meinem Gefühl, weniger markig und mehr mit Chiffren und mehr mit Verklausulierungen und Synonymen arbeitend.
Das stimmt vielleicht auf Landesebene, in bestimmten Landkreisen war es total legitim, die NPD zu wählen. Und Christian, du hast ja auch erzählt von Leuten, die aus der Schule einfach NPD gewählt haben. Also beides, ja, das glaube ich schon. Aber es war einfach ein anderes Angebot.
Also war die AfD, würdet ihr sagen, oder das Aufkommen der AfD schon sehr entscheidend. Auch spannend, weil 900 Stimmen sind ja wirklich wenig und damit ja trotzdem eine total gewichtige Zäsur, auch indem das Ressourcen und Gelder und sowas alles gekürzt wird. Wie ist es denn dann weitergegangen? Wo sind die ganzen Leute hingegangen? Sind die ja alle trotzdem in der NPD organisiert geblieben? Holt mich da gerne rein.
Also der Auszug aus dem Landtag war halt der erste Schritt und der zweite Schritt, der vielleicht schon viel vorher gegangen wurde seitens der Zivilgesellschaft, waren ja auch die massiven Gegenproteste gegen die NPD-Demonstrationen, die ja immer wieder über Sachsen und all die Städte hergezogen sind, die dann ja auch immer wieder zu einem Misserfolg geführt haben. Die Demos konnten nicht laufen, teilweise wurden sie nach ein, zwei Schritten aufgehalten. Und so reihte sich ein Misserfolg der NPD an die nächste und man suchte dann, glaube ich, schon da in dem Moment nach einer neuen Strategie, einem neuen Umgang damit. Was gibt es für Alternativen zu einer Demonstration, die monatelang vorher angekündigt wurde, wo tausende Menschen angekarrt werden, bundesweit von der NPD, und dann können die nicht laufen, stehen 8 Stunden lang im Schnee irgendwo in Dresden rum und fahren dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Und da ist definitiv eine der ersten Zäsuren die rassistischen Asylproteste von 2015, 2016, wo man dann sieht, dass sich plötzlich das Verhalten und die Strategie rechter Strukturen, ich würde es mal erstmal ganz breit ziehen, verändert. Dass man halt versucht, eher in kleineren Orten den sogenannten Volkswillen aufzugreifen und zu versuchen, gegen Asylheime zu demonstrieren und diese zu blockieren, dass zum Beispiel auch die ganzen Sozialträger da nicht einziehen konnten. Da hat man dann schon gesehen, dass man dann versucht hat, die Zivilgesellschaft wieder vor eine neue Aufgabe, vor allem vor eine neue Mobilisierungsaufgabe zu stellen, um diese Erfolge wieder selbst für sich einzuheimsen. Und ich würde jetzt im Rückblick sagen, das ist auch der Extremrechten extrem gut gelungen. Also die Bilder sind uns, glaube ich, auch noch allen im Kopf und die stammen ja genau aus dieser Zeit.
Na, und noch zwei Sachen, wenn du sprichst jetzt von Zivilgesellschaft, die Leute, die da mitgelaufen sind und vor den geflüchteten Unterkünften demonstriert haben, haben sich natürlich auch als Zivilgesellschaft verstanden. Und es war extrem wichtig, dass eine kritische, antifaschistische Zivilgesellschaft ja auch sehr alarmiert und auch immer in die Orte gefahren ist. Wir sprechen jetzt von Heidenau, wir sprechen von Freital, wir sprechen von anderen Orten, und das war enorm wichtig, dass es da auch einen Gegenprotest gab, der zum Teil auch wirklich gefährlich war, weil die Macht, also die Kräfteverhältnisse vor Ort auch ganz anders waren als zum Beispiel in Leipzig oder Dresden. Was vielleicht noch wichtig ist zu betonen, dass ja, also Asylproteste, ist übrigens ein schwieriges Wort, also die rassistische Mobilisierung gegen Geflüchtete, ja zum Beispiel von Hartung schon 2013 in Schneeberg sich formiert hatte.
Da war Stefan Hartung, ne?
Stefan Hartung, ehemals NPD, wir können ja gleich noch was zu seiner Person sagen. Und der schon 2013 mit seiner Bürgerinitiative Schneeberg wehrt sich gegen eine Unterkunft mobilisiert hat, erfolgreich, zum Teil mit 1800 Leuten.
Und war das nicht sogar auch unter dem Framing Lichtelläufer, sogar auch damals schon in Schneeberg?
Ich kann mich genau, auch noch ganz gut genau. Erinnern. Und das hat ja dann, das war so die, auch das Modell und die Blaupause für die sogenannten Spaziergänge im Erzgebirge im Nachgang und nicht nur im Erzgebirge, aber in Sachsen. Ja.
Das war auch mein erstes und einziges Mal in Schneeberg bis jetzt.
Aber ich glaube, noch ein wichtiger Punkt für die rassistischen Mobilisierungen von 2015, 16 ist das Stichwort einer Pegidaisierung dieser Proteste. Und zwar, dass sich so ein öffentlicher Diskurs sehr lange, sehr schwer damit getan hat, die eindeutig zu markieren als das, was sie sind. Rassistisch und rechts. Das kommt, finde ich, auch mit zum Aufkommen der AfD mit dazu, dass auch eine Markierung der AfD als eine rechte Partei, damit tut man sich gefühlt ja bis heute noch sehr, sehr schwer. Also wir haben jetzt 2023 und das Landesamt für Verfassungsschutz hat jetzt die AfD einsortiert als extrem rechte Partei. Also das sind nochmal, was sind das für lange Zeitlinien, wo wir hier darüber reden, dass eine Behörde, die die Verfassung schützen soll, so lange braucht, eine Partei zu markieren und einzuordnen?
Und wenn wir von jetzt reden, reden wir von Dezember 2023?
Genau. Dezember 2023, die letzten Wochen des Jahres 2023, dann nehmen wir diese Folge auf. Für mich nochmal ganz kurz ein Stichwort zu den Protesten. Du hast gerade von Pegidaisierung geredet. Ein Nachklang für mich waren schon nochmal, dass also Pegida, Legida etc. pp., diese ganzen gegen die Islamisierung des Abendlandes, also als solche titulierten Demonstrationen, ja nochmal ein ganz anderes Massenphänomen auch, was diese Mobilisierung auf der Straße anging. Ist das für euch auch so gewesen?
Auf jeden Fall. Also die Zahlen waren ja erschreckend, die dann teilweise aus Dresden gekommen sind. Bis zu 30.000, jetzt ganz vorsichtig, ob ich darauf gerade richtig zurückgreife, ich glaube, 30.000 ja. Menschen, glaube, ja. Die sich da zusammengetroffen haben. Und naja, das war auch wieder, das war in Sachsen, das waren ne, diese Frage in der Öffentlichkeit, sind das jetzt Wutbürger? Da kam mir, glaube ich, dieses Wort dann nochmal sehr stark auf. Was sind das für Menschen, so, wo man sich wieder sehr schwer getan hat, in der Öffentlichkeit das zu benennen, was da eigentlich passiert? Und das hat sich halt auf diese ganzen Mini-Proteste in den ländlichen Räumen halt ausgeweitet, dass sich da auch da eine Presse schwer getan hat und natürlich auch ein BürgermeisterInnen sich immer schwer tun und sich fragen, ja, das sind doch aber jetzt Menschen von hier und die müssen wir doch ernst nehmen und pipapo. Das hat natürlich immer schwer getan, da eine Eindeutigkeit herzustellen in der Bearbeitung.
Und die Leute, die eben vorher nicht organisiert waren oder sich als rechts verstanden haben, die da mitgelaufen sind, haben gar nicht verstanden, was für ein unglaublicher Selbstwirksamkeitsschub das für die Strukturen gegeben hat. Die mussten ja gar nicht vorne weglaufen mit dem Front-Transpi, sondern einfach nur hinterher. Und das war eine Raumnahme und auch so eine Wirksamkeitserfahrung, die war ja enorm, bis hin dazu, dass diese Leute wie Bachmann und Co. in Talkshows eingeladen wurden und als legitime zivilgesellschaftliche Protestformation mit denen gesprochen wurde. Da haben alle abgefeiert, und also im Sinne von die extreme Rechte. Und das ist ja auch dieser Bewegungscharakter, also dass einfach unterschiedliche Akteure und Strukturen zusammenkommen, um für eine Volksgemeinschaft irgendwie zu kämpfen, auch wenn sie das so explizit nicht sagen würden. Das ist ja auch das, was es so gefährlich macht und was die Entwicklung bis heute eben zeigt.
Okay, das heißt letztlich an der Stelle quasi schon mal festhalten, dass auch von diesen dann ja doch auch ein bisschen starren Parteistrukturen es eine Entwicklung gab, die auf der einen Seite parteipolitische Neuheiten hatte mit der AfD, auch damit andere Anschlussfähigkeit, auch durchaus teilweise am Anfang andere Positionen, wenn wir an das Wirtschaftsliberale denken oder nochmal stärker auch da. Und gleichzeitig aber auch eine Diversifizierung des Protests allein schon auf der Straße. Wir gucken uns ja in der heutigen Folge vor allem politische Kämpfe und den Kampf um die Straße, Raumnahme quasi an. Wie ist es denn nach 2015, 16 weitergegangen?
Naja, mit dem Kulminationspunkt 2018 in Chemnitz mit den großen, riesengroßen Nazi-Protesten nach dem Mord an Daniel H. Und das war halt kein ahistorisches Ereignis, sondern das war, naja, eine logische Abfolge im Endeffekt.
Abzusehen.
Abzusehen, dass man gefühlt in der Szene darauf gewartet hat, dass es ein Ereignis gibt, was man halt ausschlachten kann, was man propagandistisch für seine Zwecke nutzen kann. Und das hat man dann 2018 gesehen, dass es mit Chemnitz, dann hat es auch die richtige Stadt getroffen im Endeffekt. In dem Sinn von, um das klarzustellen, was ich damit meine mit der richtigen Stadt, da gab es halt die Personen mit Kohlmann, mit Pro Chemnitz, mit den Hools vom CFC.
Da gab's vom Chemnitzer halt, FC, ne?
Vom Chemnitzer FC, genau. Da gab es halt die Personen, die das Netzwerk haben, die das Wissen haben, wie man so Demonstrationen aufzieht, wie man mobilisieren kann in den Kanälen. Und all das hat dann zu dieser extrem krassen, bundesweit geführten Mobilisierung der Extremrechten geführt.
Kannst du uns kurz da reinholen, was nochmal genau passiert ist? Also wir kennen jetzt die Rahmenbedingungen, aber was so jetzt nicht mit Daten und genau wie viel und wie viele Teilnehmende bei jeder Veranstaltung, aber so einen groben Umriss?
Grober Umriss ist ungefähr der, es gab diesen Mord, der ist zum Stadtfest in Chemnitz passiert und daran anschließend gab es sofort ein Verbreiten natürlich von Desinformation und es schaffte dann erstmal die Chemnitzer Szene ganz schnell zu einer Demonstration aufzurufen in Chemnitz und dann sind sie so marodierend durch die Innenstadt von Chemnitz gezogen und ganz wenig von Polizei begleitet, die da wirklich nur noch ein Notaufgebot aufgestellt konnten, weil das so schnell passiert ist und halt auch nicht wirklich angekündigt. Und die haben dann in dem Moment ihre Hegemonie auch ausgelebt in Chemnitz. Und da ist dieses berühmte Video Hase, du bleibst hier oder so entstanden. Das mag vielleicht noch einigen in den Köpfen gewesen sein, wo dann halt auch Menschen verfolgt wurden in dem Kontext.
Also rassistische Hetzjagden einfach auch stattgefunden.
Ganz genau, ganz genau. Und dann gab es ja auch noch zu den Videos diese nicht sehr treffende Einschätzung vom damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, dass er hier keine Hetzjagden oder so erkennen könnte.
Der in Folge ja dann auch gehen musste.
Erstmal befördert werden sollte zum Staatssekretär.
Ja, wie das dann halt so ist.
Das wäre ein anderes Kapitel, den wollen wir nicht aufmachen. Okay, das heißt, und dann anfolgend an diese Hetzjagd, was ist da dann passiert?
Da gab es dann diese riesengroße Demonstration, wo es insgesamt 8000 Nazis nach Chemnitz geschafft hatten, die sich dann um den Karl-Marx-Kopf positioniert hatten. Und ich war beim Gegenprotest dabei, der war bei Weitem nicht so groß, was auch kein Wunder ist, weil da es keine bundesweite Mobilisierung innerhalb von 24 Stunden passiert ist und auch die Polizei darauf null vorbereitet war. Also die haben wirklich nur das Allernötigste machen können, um den Gegenprotest zu schützen. Und genau, man konnte minütlich sehen, wie immer mehr Nazis diese Demonstration geströmt hatten und da auch ja, eine gewaltvolle Hegemonie über die Straße auf einmal besessen haben und glaube ich wirklich da auch an ihrem Hochpunkt angekommen sind, dieser rassistischen Protestbewegung seit 2015.
Und damit ja auch, also wenn ich mich richtig erinnere, waren auch da wirklich schon divers aufgestellt, wer da alles zusammengekommen ist. Auch Leute, die sonst nicht direkt miteinander arbeiten würden, oder? Oder nicht
genau.
Zumindest sich vielleicht nicht auf der Kurzwahltaste haben, sage ich mal.
Genau, da lief alles Bekannte rum, da kam jeder dazu. Der dritte Weg hat gedacht, jetzt ist unser Tag X gekommen, jetzt marschieren wir hier vorne weg. Bei späteren Demonstrationstagen kam ja dann auch die AfD dazu und hat sich dann vor diese Märsche angeschlossen. Da gibt es dann diese ekelhaften Bilder mit Höcke und Orban, wo sie diese weiße Rose tragen und dann halt versuchen, diesen Protest nochmal für sich einzuverleiben. Und das ist ja dann auch nochmal sehr bezeichnend. Ne? 2018, du hast diese riesengroße Ansammlung von Nazis, die AfD führt diese Nazis an. Und 5 Jahre später kommt der Verfassungsschutz drauf, dass diese Partei gesichert rechtsextrem ist. Da haben wir halt einer dieser großen Fehler im System, dass es da immer so lange braucht für eine Einschätzung.
Wie sind denn so jüngere Entwicklungen, was so die Diversifizierung angeht? Da gibt es ja auch einige, sage ich mal, Neuheiten in der Landschaft.
Na genau, es gab dann 2021 die Gründung der Freien Sachsen, die auch eine Erfolgsgeschichte für in ihrer Perspektive ist. Zusammenschluss von vielen einzelnen Gruppen, unter anderem Leute, die ehemals NPD, aber auch Kohlmann, der da aus Chemnitz, der mitmacht oder in so einer Doppelmitgliedschaft sogar ist, ne? Pro Chemnitz, Freie Sachsen, Schrägstrich. Und die ja sozusagen schon eingeübt waren mit den Mobilisierungen. Also das Personal hatte, es gab ein Angebot für diese Leute, die diese rassistischen Mobilisierungsdemonstrationen 2015, 2016 erlebt haben, mitgemacht haben. Und aus dieser, es gab ja erst die sozusagen 2015, 2016 sozusagen der Sommer der Migration und dann kam die Pandemie. Und das war die nächste gesellschaftspolitische Krisensituation. Nazis lieben Krisen. Und da haben sie natürlich ganz stark die Corona-Proteste in Sachsen geprägt. Zum Teil als Demonstrationsunternehmer mit Blick darauf, dass sie Fronttranspis und Flyer und Mobilisierung und Telegram genutzt haben, um die Leute auf die Straße zu bringen. Zum Teil nur als Teilnehmende, je nachdem. Und da waren sie relativ erfolgreich. Und interessant ist einfach, was wollen die Freien Sachsen? Eigentlich absurde Ziele. Die wollen irgendwie den Austritt des Freistaates aus dem Gebiet der Bundesrepublik. Sie wollen irgendwie das Königreich Sachsen wieder haben. Deswegen ist auch in ihrer Flagge dieses Königszeichen und sind natürlich auch völkisch-nationalistisch unterwegs. Und es ist aber egal. Es ist ein Angebot vor allen Dingen der Mobilisierung der Massen. Und sie sind sehr gut darin, sozusagen sich lokal auch als Angebot zu zeigen. Ja, und interessanterweise eben finden wir da alte Bekannte der NPD wieder. Und das zeigt eben auch, dass es bestimmte Personalunionen gibt bis heute, dass Leute eben gucken, was gibt es für Angebote, wo kann ich mich engagieren und wo kann ich vor allen Dingen erfolgreich sein.
Also hat es quasi schon, wenn ich euch richtig verstehe, auch über die Jahre, oder gibt es immer wieder Momente, wo ersichtlich ist, dass, ich sag jetzt mal ganz salopp, dass eine Pferd totgeritten ist, die NPD oder jetzt mittlerweile die Heimat eher in der Versenkung verschwunden und dann ja schon auch viele Personen dann eben in diese eher Nein zum Heim, asylfeindlichen Proteste da aufgegangen sind oder in der AfD gelandet sind oder auch bei den Freien Sachsen und da quasi so Kontinuitäten auch ablesen lassen.
Genau, auf jeden Fall. Also wir haben ein Zusammenwirken von allen Strukturen, also ehemals NPD, AfD, Dritter Weg, Freie Sachsen und dann alle möglichen anderen dogmatische Kleinstparteien oder nicht Parteien, aber Organisationen, die sich auch noch anbiedern und die ja zum Teil, das haben wir auch nachgewiesen, sich aufeinander beziehen und sich gegenseitig unterstützen, insbesondere im Social-Media-Bereich, also Telegram. Und was interessanterweise zum Beispiel im Kontrast steht zu irgendwelchen Unvereinbarkeitsbeschlüssen der Bundes-AfD mit zum Beispiel Freien Sachsen, was aber in Sachsen überhaupt keine Rolle spielt.
Und was ja gleichzeitig, wenn ich es richtig erinnere, die Freien Sachsen explizit darum werben, auch Doppelmitgliedschaften zu haben und da er sich ja auch gar nicht als Antagonist quasi zwangsläufig verstehen, sondern eher als so ein anderer Verstärker und so ein anderes, konnte man ja vor ein bisschen wie so ein Merchandising-Label. Sie setzen sich ja auch, wenn ich es, da habe ich von diversen Seiten gehört, durchaus auch auf Proteste drauf, teilweise, die lokal organisiert sind und sie dann aber mit vielen Fahnen und Merch ankommen und auf einmal zum Beispiel das öffentliche Auftreten der Demonstration, wo ihr sehr dominieren sollen. Könnt ihr das bestätigen aus euren Wahrnehmungen?
Ja, und ich würde das nochmal mit deinem toten Pferd von eben hin nochmal aufgreifen. Es ist, glaube ich, weniger, dass sie das Pferd totreiten, sondern es ist eher so, dass sie ein neues Pferd erfinden. Die Extremrechte hat eine wahnsinnige Tendenz, sich weiterentwickeln zu müssen, was einerseits am zivilgesellschaftlichen Gegenprotest liegt und andererseits daran, dass sich halt gewisse Formen dann einfach nicht verstetigen lassen und ihre Machtstellung verlieren. Und so ist es, glaube ich, um das dann vielleicht mal der Linie des Protests zu schildern, dass es losging mit diesen großen zentralen Protesten, die dann aufgehalten wurden, die keinen Erfolg mehr gebracht haben. Dann ist man in die Fläche gegangen mit den rassistischen Protesten gegen Geflüchtete. Mhm. Dann hat man gemerkt, oh, wir sind wahnsinnig erfolgreich, aber wir können es nicht mehr zusammenbinden. Wir entfalten darüber hinaus irgendwie keine Wirkmächtigkeit, außer in diesen kleinen Örtchen in Sachsen. Und das ist dann wieder die Lehre aus gewesen, um dann die Freien Sachsen zu gründen. Weil wir brauchen wieder was, um all diese dezentralen Orte wieder zusammenbinden zu können. Und dadurch flüchten wir uns einerseits unter das Parteiengesetz. Deshalb gründen wir wieder eine Partei. Erste Lehre sowieso, zweite Lehre. Wir lassen diese Doppelmitgliedschaften einführen, damit jeder seins in seinem Dorf, wo er eh schon die Struktur hat, haben kann. Und gleichzeitig kann er aber bei den Freien Sachsen mitmachen. Und wir versuchen wieder, über den ganzen Freistaat uns wirkmächtig verhalten zu können und agieren zu können. Und das ist, glaube ich, eher wie so eine Weiterentwicklung von so einem starren Konstrukt der NPD, sehr zentral, hierarchisch, hinzu in die Fläche. Und dann gründet man doch wieder eine Partei, um es halt zusammenzubinden. Also ich würde da eher von einer Weiterentwicklung sprechen.
Und die brauchen auch keine Parteitage, wo irgendwelche Delegierte auftauchen. Ja. Also die innerparteilichen Strukturen der Freien Sachsen sind ja absurd eher.
Genau, so dass man das Parteigesetz erfüllt und darunter halt gut flüchten kann.
Ja. Und da ja auch, finde ich, nochmal ein spannender Punkt, ich meine, seit 2014 ist eine Menge passiert, auch das Thema Digitalisierung und damit ja auch wirklich ein anderes Mobilisierungspotenzial, ja, so wie ich es mitbekomme, aber auch da ist allein dadurch, dass man Sachen wie Telegram etc. pp. Nutzen kann und da Sachen noch anders spielen kann.
Genau, und das ist, was du vorhin meintest, ich will es nochmal explizit machen, die Freien Sachsen sind unglaublich gut als Propagandamaschine und filmen jede eigene Demo oder Fremddemo ab, ziehen die Zahlen nach oben und beschreiben sie als ihre Demonstration. Damit sind sie unglaublich erfolgreich gewesen. Mhm. Und auch über die Follower, heißt es so, bei den Telegram-Kanälen suggerieren sie ja eine unglaubliche Mitgliedschaft und Gefolgschaft. Und das ist ja totaler Quatsch, wenn man sich die Zahlen dann vor Ort nochmal anguckt. Und in dem Sinne ist es ja enorm wichtig gewesen, dass immer wieder Gegenprotest und Leute vor Ort waren, die gesagt haben, im Übrigen, die Zahlen waren anders oder so erfolgreich war es gar nicht. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig.
Ja, das auch nochmal so aufzudecken. Okay, ihr Lieben, wir kommen so langsam zum Ende unserer Folge. Das heißt aber, nochmal zusammenfassend, was ich jetzt so mitgenommen habe. Wir haben jetzt ja vor allem auch sowohl ein bisschen Protest auf der Straße angeguckt, als auch so die Parteienlandschaft. Natürlich ist nochmal da auch zu betonen, finde ich wichtig, dass darüber hinaus, wenn man sich völkische SiedlerInnen anguckt oder auch andere Bewegungen, neue Rechte oder so, natürlich die Diversifizierung der Rechten noch viel weiter geht. Aber mit Blick eben auf Straßenprotest und Parteienlandschaft, wie ja heute einige Stationen durchgesprochen haben. Was wäre denn euer Fazit quasi, wenn ihr daran denkt, die Diversifizierung der Rechten, NPD, ist sie gescheitert oder nicht?
Na. Als Partei ist die NPD gescheitert.
Ja.
Aber in vielen anderen Dingen wie Ideologie, Infrastruktur, Netzwerk ist sie nicht gescheitert.
Also sie hat sozusagen den Boden bereitet, sowohl über kommunalpolitisches Handeln, über Vereine und Organisationen, als auch im Parlament, also im Landtag, für alles, was danach kam. Und es zeigt eben auch, dass dieses Mobilisierungspotenzial bis heute eben anhält und je nachdem es Anlässe braucht und dann sind die Leute auf der Straße. Und Corona hat da nochmal sehr viel stärker dazu geführt, dass Leute, die vorher gar nicht in Erscheinung getreten sind, Milieus, die überhaupt nicht extrem rechts organisiert waren, sich angeschlossen haben, und mit diesen Protesten, die durch die Nazis angeführt oder geprägt wurden, sich radikalisiert haben. Und das ist jetzt ein neues Protestmilieu, was hochgefährlich ist und was eben je nachdem Energiekrise, Ukraine-Krieg mobilisiert werden kann. Und das macht es eben so gefährlich.
Danke. Habt ihr dem noch was hinzuzufügen?
Also ich finde schon, wenn wir so viel von Erfolgen und von Selbstwirksamkeit von Nazis gesprochen haben, müssen wir einfach nochmal einen Punkt setzen und sagen, es gab und es gibt unglaublich kraftvolle antifaschistische Proteste in diesem Land. Mal mehr, mal weniger kraftvoll, aber sie sind präsent. Es gab auch einige wenige Kommunalpolitiker, die anders agiert haben, sowohl in dem Sommer der Migration als auch später, die Position bezogen haben für Geflüchtete oder wenigstens ein Achtungszeichen gesetzt haben, wer da durch ihre Städte zieht. Und wir könnten jetzt, wir beide könnten hier nicht so gut stehen und darüber fabulieren, wenn nicht viele, viele Leute vor Ort und regional recherchiert und analysiert und beobachtet hätten. Das ist total wichtig vielleicht nochmal.
Und auch wenn es vielleicht ein bisschen zynisch klingt, aber dass sich eine Extremrechte weiterentwickeln muss, liegt an den Gegenprotesten und an der menschenrechtsorientierten Zivilgesellschaft. Wenn es diesen Zwang nicht gäbe, würde vielleicht die NPD immer noch entspannt mit 7% im Landtag sitzen.
Das sind unglaublich wichtige Punkte, die ihr auch mal setzt, auch mit dem, wie gehen wir hier raus. Es braucht Gegenproteste und es gibt aber auch Gegenproteste und den auch auf diversen Ebenen, eben auch von parteipolitischer bis zu zivilgesellschaftlichen Organisationsebene, als aber auch einfach Leute, die vor Ort oder in der Bahn oder wo auch immer nicht still sind, hingucken und ja, sich auch auflehnen gegen eine Normalisierung von faschistischen Strukturen etc. pp.
Und wenn ihr dazu Fragen habt, sind wir ansprechbar.
Hervorragend. Da nochmal der Werbeblock genau an die, für die mobile Beratung oder auch für uns als Kulturbüro Sachsen. Wenn ihr Fragen habt, Analysen lesen wollt etc. pp., findet ihr Informationen auf unserer Website, entweder wie ihr uns kontaktieren könnt, zu welchen Feldern wir gerade aktuell genau arbeiten. Damit würde ich diese Folge beenden wollen, möchte euch beiden ganz herzlich danken für all das zusammengetragene Wissen und eure Zeit, die ihr euch genommen habt hier am Ende des Jahres 2023. Schön, dass ihr da wart.
Danke dir für die Einladung, Wils.
Danke.
Gerne. Und an der Stelle nochmal von meiner Seite der Hinweis, diese Podcast-Folge wird unterstützt von der Tuwas-Stiftung für Gemeinsinn.
Sachsen rechts unten. Eine Podcast-Reihe des Kulturbüro Sachsen.